Diese Folge wird unterstützt von den DHZ Leserreisen. Mit der Deutschen Handwerkszeitung und renommierten Partnern einzigartige Reisen erleben. Das aktuelle Programm gibt es unter dhz.net/leserreisen.
Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Heute geht es um Designer-Trachtenmode und ich bin hier in einem ganz coolen Fotostudio in München. Hier werden gerade Models für die neueste Kollektion eines der angesagtesten Trachtenmode-Labels fotografiert. Ja, und mittendrin, oder sagen wir mal, wir haben uns jetzt ein bisschen an die Seite gesetzt, weil es ein bisschen ruhiger ist, ja, sitzen wir hier und nehmen jetzt den Podcast auf. Heute geht es um eine Erfolgsgeschichte einer Unternehmerin. Man kann sagen, von der Maskenbildnerin zur Designerin und Produzentin für Premium-Trachtenmode mit eigenen Stores, einem umfangreichen Shop im Internet und jährlich 2 Fashion- und Trachtenkollektionen. Und das teuerste Dirndl der Welt kam auch von ihr. Und über alles möchte ich jetzt hier sprechen und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Jan-Peter Kruse und mein Gast ist heute Kinga Mathé. Sie steht mit ihrem Namen für das gleichnamige Premium-Label, Kinga Mathé. Herzlich willkommen, Kinga.
Vielen Dank, Peter. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir diese schöne Aufnahme machen zu dürfen.
Ich freue mich auch und der Rahmen ist natürlich der Knüller. Hier, was macht ihr gerade?
Wir haben Fotoshooting für die neueste Kollektion für Herbst-Winter 2026. Die habe ich mit ganz viel Liebe entworfen. Und heute dürfen wir dann die Outfits fotografieren.
Wie lange dauert das hier bei euch? Also wie lange seid ihr in den Studios, bis ihr dann durch seid?
Also wir sind tatsächlich die ganze Woche im Studio. Morgen bin ich auch mein eigenes Model. Morgen komme ich auch vor die Kamera. Wir haben jetzt jeden Tag die Kollektionen eingeteilt für die Fashion-Kollektion, für die Trachten-Kollektion. Wir haben auch eine Herren-Kollektion. Und morgen werden eben noch die Aufnahmen auch von mir gemacht. Mhm.
Wie viele Dirndl hast du in deinem Leben schon entworfen? Ich habe schon ganz viele da drüben gesehen, aber ich habe es noch nicht gezählt. Aber wie viele sind es insgesamt? Weißt du das überhaupt?
Boah, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Aber ich würde sagen, nachdem mein Label schon seit 18 Jahren auf dem Markt ist und wir sicherlich so 200 Modelle oder ja, ich denke mal so 200 Modelle im Jahr entwerfe ich und lasse sie auch produzieren, natürlich in großen Stückzahlen mittlerweile, ist schon einiges natürlich dann zusammengekommen. Gut, am Anfang meiner Geschichte hatte ich nicht 200 Stück natürlich im Jahr, da war die Kollektion deutlich kleiner und die ist dann immer größer und größer geworden, weil ich so viele tolle Ideen habe, dass ich mich teilweise auch gar nicht mehr bremsen kann.
Du hast es gerade angesprochen, ich weiß nicht, ob du es sagen möchtest, aber wie viele Dirndl werden da so im Jahr verkauft bei euch?
Also wir verkaufen circa 10.000 Dirndl im Jahr und bestimmt so 20.000 Blusen, Jacken, Röcke, Hosen, alles mögliche, Strick, Kaschmir, also die Kollektion ist sehr groß geworden.
Und eine Männerkollektion gibt es auch ja noch, da kommen dann die entsprechenden Lederhosen noch dazu und die Janker. Und
genau, also es gibt eine Herrenkollektion namens Maxim bei Kinga Mathé. Eine ganz tolle Herrenkollektion, super hochwertig und das ist nicht nur für die Wiesen geeignet, sondern auch für den Alltag. Also wir können ja auch die Teile, also die Herren können die Teile auch wirklich wunderbar im Alltag tragen, selbst im Business, weil die Jacken so schön und hochwertig sind.
Ich glaube, du hast die Kollektion ja auch so angelegt oder die Modelle so angelegt, die Entwürfe so angelegt, dass sie nicht nur ausschließlich quasi ja auf dem Oktoberfest getragen werden können oder aus Trachtenanlässen, sondern auch im Alltag.
Das ist genau richtig, Peter. Also ich habe immer schon die Vision gehabt, alles, was ich tue und entwerfe, auch wirklich tragbar ist. Was ganz besonders ist, dass wirklich die Damen und die Herren auffallen, ja, sich wohlfühlen und durch die Kleider auch verschönert werden. Und mein Ziel war immer schon, dass ich auch im Ausland solche Artikel, die ich eben entwerfe, auch tragen kann, also auch in Paris oder eben in anderen Städten der Welt, damit ich einfach zeigen kann, dass auch eine Trachtenmode wirklich sehr international sein kann und auch sehr besonders.
Mhm. Wir sind natürlich jetzt hier in einem Hörmedium und jetzt stellt man sich gerade vielleicht vor, wie sieht denn jetzt so, nehmen wir mal ein Dirndl aus? Wie sieht das aus? Wie würdest du sagen, es gibt ein klassisches Dirndl, so wie es seit, weiß nicht, Jahrhunderten? Wie lange gibt es Dirndl schon? Weiß ich gar nicht.
Ja, seit Jahrhunderten.
Seit Jahrhunderten, wie es ursprünglich getragen wurde. Und du hast es ja modernisiert. Du hast es ja irgendwie designt. Aber wie sehen denn jetzt deine Dirndl aus, wenn du es mal selber versuchst zu beschreiben? Natürlich sieht jedes anders aus, ist mir klar, aber ungefähr so, dass man deine Handschrift, das Typische, das für dich Typische, dass du das vielleicht beschreibst. Wie sieht es aus?
Also meine Dirndl oder meine Trachten allgemein sind immer ein Spagat zwischen Tradition und das Moderne. Das habe ich super geschafft, wirklich miteinander zu verbinden. Ich habe ewig, Jahre an den perfekten Schnitten gearbeitet, damit die Kleider auch ohne Schürze als Kleid tragbar sind. Also ein Dirndl quasi umfunktioniert werden kann zu einem Kleid. Und das ist eben die Kunst, dass es nicht nur wie ein Dirndl getragen werden kann, sondern auch wie ein normales, schickes, besonderes Kleid. Ich habe tolle Mieder designt, die perfekt sitzen, die eine wunderschöne Figur machen. Der Rock fällt perfekt, könnte man auch einfach nur mit einem schicken Gürtel dann tragen. Auch mal mit einem Rollkragen, einen dünnen Rollkragenpulli drunter, auch Stiefel und kannst du auf der ganzen Welt auch anziehen. Und genau das Gleiche ist auch in den Sommerkollektionen. Also weil ich jetzt gerade von Stiefel und Rollkragenpullover rede, sind natürlich meine Dirndl auch in besonderen Leinenqualitäten auch wirklich als Sommerkleider tragbar, ohne eine Dirndlbluse drunter zum Beispiel oder auch ohne die Schürze. Und ich habe auch eine Gabe, Materialien und Muster, also auch Prints und bestimmte Materialmix zu kreieren. Also das ist so meine Handschrift. Ich liebe es, bestimmte Dinge, wo manche vielleicht denken, das passt gar nicht, zusammenzuführen. Und das ist dann das, was eben mich ausmacht.
Jetzt musst du auch eins verraten. Also was wäre so ein Beispiel dafür? Materialien, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammenzuhören, aber sie passbar zu machen damit?
Also nur als Beispiel, ich liebe zum Beispiel auch Tweed. Tweed erinnert mich natürlich an Chanel. Ich bin jetzt ja so ein Fan, ja. Ich bin ein Paris-Fan, ja. Ich glaube, deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Stadt vorhin genannt. Und ich liebe die schicke französische Mode. Und ich habe auch in meiner Kollektion zum Beispiel Tweed, also so einen klassischen, denkt jeder an Chanel, also einen Stoff einfach in die Trachtenkollektion reingebracht. Dann aber auch mal mit Loden oder mit Samt kombiniert. Und man erstmal denkt, oh, das hört sich jetzt erstmal sehr wild an. Aber ich habe eben so ein Feingefühl für solche Kombinationen, ja. Oder ich liebe zum Beispiel auch den klassischen Loden, also das ist sehr trachtig. Liebe ich zum Beispiel mit Samt zu kombinieren. Ja, und das ist einfach so mein Schwerpunkt.
Das ist eigentlich ein guter Augenblick ich habe es in der Einleitung schon ein bisschen gesagt, mal über das teuerste Dirndl der Welt zu sprechen.
Ja.
Das habt ihr einige Jahre, habt ihr das gemacht. Beschreib mal, wie sieht so ein Dirndl aus? Nee, erstmal reden wir über das Geld. Was kostet so ein Dirndl?
Also das teuerste Dirndl hat tatsächlich, das erste Modell war bei 25.000 Euro. Das war ein reines Wildseidendirndl. Wunderschön. Dazu habe ich traumhaft tolle Knöpfe entworfen, mit Mondsteinen in Roségold gefasst und mit Diamanten besetzt.
Okay.
Und das waren die Knöpfe von diesem traumhaft schönen, schlichten Dirndl. Und das hatte damals Barbara Becker angehabt. Damals war sie ja noch mit Boris zusammen. Und das war wirklich ein wunderschöner Auftritt. Ich war auch sehr, sehr glücklich, dass ich das so schön hinbekommen habe. Und ein Jahr später hatte ich dann ein anderes Wildseiden-Dirndl gemacht in einem tollen Puderton. Und das habe ich dann wirklich über, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das waren, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich denke, es waren mindestens 100 Stunden, wurde es bestickt, also wirklich von Hand bestickt, das gesamte Dirndl. Und ich hatte damals die Idee, weil ich ja wieder so von Frankreich und von Chanel geleitet wurde, ein schönes Charivari zu machen, aber nicht im klassischen Sinne, wie ein Charivari eben aussieht, sondern mit Perlen, Roségold und auch mit Diamanten. Also da habe ich dann auch mein Logo sozusagen dann komplett ausgefasst mit Diamanten. Und das war wirklich ganz toll. Das ging ja dann über die komplette Schürze drüber. Und das war dann sehr teuer. Das hat damals tatsächlich so um die 40.000 Euro gekostet, weil eben dieses Schmuckstück, also diese Charivari, nenne ich es mal, sehr edel, sehr hochwertig war und dann auch natürlich das Besticken des Dirndls sehr, sehr viele Stunden in Anspruch genommen hat.
Das habt ihr dann abends dann immer in den Tresor gesteckt oder wer hat es dann mitgenommen?
Ja, ich habe es tatsächlich ins Tresor gesteckt, das stimmt. Aber ich habe ja dann auch die anderen Teile, also auch die anderen Dirndl, habe ich dann immer selber verwaltet und bewacht.
Wer durfte denn dieses Dirndl tragen dann?
Das zweite Dirndl hatte Barbara Meyer getragen und dann ein Jahr später gab es noch ein Lederdirndl, also ein Velour-Lederdirndl. Das war dann auch aus dieser Serie und das hatte dann Alexandra Meyer-Wölden getragen. Das war ein wunderschönes cassisfarbenes Lederdirndl, auch mit Samt und Seide kombiniert. Und damals habe ich auch komplett neue Logoknöpfe entwickeln lassen, die ich wirklich versucht habe, also mein K und mein M ineinander zu verschmelzen und aber nicht so plakativ einfach nur ein K und ein M, sondern dass es wie ein Symbol wird, ja. Und die Idee dahinter war auch, dass das M aussieht eben wie so ein Seidentuch, um das K gewickelt worden wäre. Also wenn man es ganz genau anschaut und ganz viel Fantasie hat, dann erkennt man, was ich meine. Das ist jetzt natürlich schwer in Worte zu fassen.
Man kann es aber sehr schön sehen auf der Webseite bei euch, oder? Das ist ganz am Anfang
genau,
ist das Logo, oder?
Genau. Und dann, genau. Und das soll einfach wie ein Tuch sein, ein Seidentuch, was sich sozusagen so drum schmiegt, ja. Und das hatte ich dann auch mit tollen Edelsteinen, mit ganz bunten Steinen ausgefasst. Und das war eben die Kombination mit dem Leder, Samt und Seide und dann diese roséfarbenen Knöpfe mit dem bunten Stein, das war der Hammer.
Ja,
echt.
Wahnsinn.
Das sah ganz fantastisch
das
aus.
Das klingt nach Handarbeit, das ist Handwerk. Das habt ihr dann, wo habt ihr das dann erstellt?
In Stuttgart.
Also, in Stuttgart.
Genau, ich habe 30 Jahre in Stuttgart gelebt, komme ursprünglich aus Ungarn und da haben wir es dann erstellt.
Wenn du all diese Dirndl produzierst, jetzt insbesondere natürlich das teuerste Dirndl der Welt, machst du das dann ganz allein oder hast du eine Hilfe? Denn das ist doch Handwerk, das ist doch Handarbeit in dem Sinne.
Ja, also alles, was wir tun, ist Handarbeit. Ich bin absolut als Einzige im Unternehmen für Design, für die Zusammenstellung der Stoffe, die Details, also auch wie ein Ausschnitt aussehen muss. Also das, man denkt, ja, ein Ausschnitt ist ein Ausschnitt, aber ein Ausschnitt ist eben nicht nur ein Ausschnitt, sondern da geht es teilweise um Millimeterarbeit, damit es eben so aussieht am Ende, so wie ich mir das eben vorgestellt habe. Da habe ich natürlich ganz großartige Mitarbeiter, die Schneidermeisterinnen sind und auch Schnittdirektrice. Weil ein Schnitt muss natürlich erstmal erstellt werden, anhand von Papier muss zugeschnitten werden, dann nehmen wir eine Probe, dann schauen wir mal an, probiere ich an, ob mir das so gefällt. Und die tollen Hilfen eben bei uns im Büro, in unserem Atelier helfen eben dabei, diese Umsetzung auch zu schaffen. Ja. Mhm.
Deine Mode wird heute, ich habe es am Anfang gesagt, in Stores angeboten, du hast drei Stores, einen in München, einen am Tegernsee und einen in Kitzbühel?
Genau, ich habe drei Stores. Die habe ich jetzt vor vier Jahren den ersten Store in Gmund am Tegernsee eröffnet. Dann das zweite Geschäft war dann in Kitzbühel. Und das dritte in München habe ich vorletztes Jahr im Juli eröffnet.
Aber nicht nur da gibt es deine Mode, sondern du hast Partner, du hast Händler, Retailer.
Ja.
Eine ganze Menge.
Ja, ich beliefere ca. 120 Einzelhändler, darunter auch Lodenfrei und Bräuninger, die sind sehr bekannt, deswegen nenne ich die jetzt auch hier. Mit denen arbeite ich tatsächlich seit 18 Jahren zusammen. Das waren meine ersten Kunden überhaupt, also das war damals wirklich für mich wie ein Ritterschlag, als Lodenfrei zu meinem Stand in Salzburg auf die Messe kam. Und mich hat zu dem Zeitpunkt im Prinzip 5 Minuten gegeben mit der Kollektion. Ich habe mich da hingestellt und dachte, schauen wir jetzt mal, was passiert. Ich habe damals meine 15 Modelle an Puppen angezogen und dachte, okay, ich warte mal ab, ob irgendjemand aufmerksam wird. Und tatsächlich kam Lodenfrei nach 5 Minuten und hat die Kollektion angeschaut und gesagt, sie möchte gerne eine Testorder schreiben. Das war wirklich wie ein Ritterschlag. Ich habe es einfach nicht fassen können, was mir da gerade geschieht.
Das war die Gründung deines Unternehmens sozusagen. Das war so der erste Erfolg.
So, ja. Genau. Ich stand da und 5 Minuten später hatte ich Lohnfreiheit als Kunden.
Das ist unfassbar. Also da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir wollen schon noch mal ein bisschen aufarbeiten, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist und wie du es dann gemacht hast. Also das würde ich gerne mit dir versuchen zu besprechen. Wann hast du die Idee gehabt, genau in dieses Segment zu gehen? Denn du hast eigentlich eine andere Ausbildung. Wir sind wieder beim Handwerk. Du bist eigentlich gelernte Maskenbildnerin und warst eigentlich ja auf einem anderen Weg, sagen wir es so. Und plötzlich hast du eine Erkenntnis gehabt, dass du das machen willst. Was war da?
Es war ja letztendlich so, mich haben schon immer solche handwerkliche Dinge ja sehr interessiert und ich liebe alles, was schön ist. Das begeistert mich und macht mich auch wirklich glücklich. Aber nach meiner Ausbildung habe ich dann auch meinen damaligen Mann kennengelernt und bin dann auch sehr früh Mama geworden. Deswegen habe ich dann in meinem Beruf überhaupt gar nicht gearbeitet, sondern war dann Mutter. Mit 20 habe ich meine Tochter Alissa bekommen. Es gibt übrigens auch eine Kollektion namens Alissa bei Kingamati. Mhm. Und 5,5 Jahre später dann unseren lieben Sohn Nikolas. Genau, und ich war dann erstmal wirklich nur Vollzeitmama und habe mich um die Kinder gekümmert, um die Familie, und das war ja alles ganz toll. Und dann wurde ich aber nach Kitzbühel eingeladen auf einem Trachtenball. Und ich dachte, ja, das wäre ja nicht mal schön, ein bisschen rauszukommen aus Stuttgart und eben diesen Ball zu besuchen. Das war 2017 im November. Nee. 2007, Entschuldigung, meine ich ja. 2007 im November. Mhm. Und dann hat mich das aber so, ich war ja ehrlich gesagt sehr aufgeregt, weil ich hatte mit Trachten noch nie was am Hut. In Stuttgart hat man zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Trachtenkultur gehabt.
Auch auf dem Cannstatter Basen nicht?
Nein, leider nicht. Das war damals in Stuttgart wirklich sehr einfach gehalten, das Ganze. Also die meisten waren einfach in ihrer normalen Kleidung, in Jeans, Pulli und vielleicht ein Hemd unterwegs. Okay. Und deswegen, es gab einfach nicht diese Kultur vom Volksfest, ja.
Das heißt, du bist da eingeladen worden nach Kitzbühel und dann hast du dir überlegt, warst du denn dort oder hast du schon vorher überlegt, was ziehst du denn jetzt an?
Peter, ich gehe doch nicht irgendwo hin, ohne das schönste Kleid anzuhaben. Natürlich habe ich mir davor schon Gedanken gemacht. Ich habe dann wirklich recherchiert und ich habe auch in Stuttgart geschaut, aber es gab echt keinen einzigen Laden, auch kein Bräuninger damals. Also die hatten keine Trachten verkauft. Also es war einfach, also keiner hat es gesucht. Und wir hatten ja nur ein Jagdbekleidungsgeschäft. Und die hatten tatsächlich so 1-2 Dirndl, aber die waren leider nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die waren sehr klassisch, sehr kariert, eher so wie Waschdirndl, sowas ziehe ich nicht an. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mal im Internet. Und im Internet habe ich leider auch nichts gefunden, weil es gab damals nicht so die Trachten-Online-Shops wie heute. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also das, was ich im Kopf habe, muss ich dann entweder selber kreieren und schneidern lassen, oder ich muss absagen, weil ich gehe nicht hin und verkleide mich und fühle mich dann eben nicht so perfekt. Deswegen für mich war es ganz klar, entweder ich bekomme das, was ich in meinem Kopf habe und ich kann es umsetzen. Wenn das nicht möglich ist, dann sage ich ab. Genau. Und dann habe ich natürlich, so wie ich bin, ich lasse mich ja nicht so schnell da von meinem Weg abbringen, habe ich dann schwarze Seide gekauft, also Dupion-Seide. Und habe mir gedacht, ich hätte gerne ein ganz schlichtes, edles Dirndl, ganz in Schwarz, Ton in Ton, damit ich mich nicht so dirndelig fühle, ja. Weil ich eben auch mich erstmal an dieses Kleidungsstück gewöhnen wollte, weil ich ja sonst noch nie eins anhatte. Und dann habe ich eben die Seide besorgt, bin zu meiner Schneiderin, habe ihr eine Skizze gemacht, wie das aussehen soll. Und habe gesagt, bitte Svetlana, nimm mir so ein Kleid, weil ich brauche das in Kitzbühel. Und sie hat es dann tatsächlich umgesetzt und ich bin dann zu diesem Trachtenball, und dann an dem Abend wurde ich von allen Seiten angesprochen. Sogar ein ganz renommiertes Geschäft aus Kitzbühel, die Inhaberin, hat mich angesprochen und hat mich gefragt, welche Marke dieses Kleid sei.
Dann hast du gestrahlt.
Und dann habe ich gestrahlt und ich dachte, wow, ich werde wirklich von Experten ja angesprochen, ja, das ist ja nicht irgendjemand, und ich wusste genau, wer sie ist, und das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Und dann dachte ich, ja, Das ist ja schon irgendwie bewundernswert, dass ich das noch nie gemacht habe, aber anscheinend kommt irgendwie dieser Stil gut an und es fällt auf. Ja, und dann habe ich 2, 3 Tage und Nächte drüber nachgedacht und dachte, gut, also ich schaue mal, wie würde ich denn theoretisch vorgehen, wenn ich jetzt eine eigene Kollektion machen würde. Dann habe ich gedacht, ja, erstmal recherchierst du, wo gibt's eine Messe? Also wo würde ich denn als Kinga Mathé Trachtenmarke jetzt ausstellen? Und dann hat sich im Internet eben Tracht und Country Salzburg gleich mal also ganz oben präsentiert. Und da habe ich mich auf diese Messe angemeldet, obwohl die nur 3,5 Monate später war. Also tatsächlich habe ich ohne...
Du hast Fakten geschaffen.
Ich habe Fakten geschaffen. Ja. Ich habe gedacht, ich mach's einfach. Ja. Ich melde mich an. Und wenn ich mich anmelde, es kostet Geld, dann ziehe ich es durch, egal wie. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe dann 3,5 Monate Tag und Nacht gearbeitet mit 2 kleinen Kindern zu Hause, bis ich alles zusammen hatte. Ich habe natürlich Produzenten gebraucht, Stofflieferanten, Webseitenauftritt, also alles, alles, alles. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Selbst eine Waschetikette, eine Pflegeetikette muss man produzieren, damit man das in die Kleidungsstücke einnäht. An sowas denkt man ja erstmal gar nicht. Und ich habe wirklich jedes Detail irgendwie durchspielt, dass ich alles habe, bis hin zu meinen Orderblöcken, die mit Kinga Mathé Logo bedruckt waren und alles so professionell aussah, als ob es mich schon immer gegeben hätte, ja. Und so stand ich dann eben in Salzburg, mein erster Messetag mit meinen 15 Kleidern und der erste Kunde war ludenfrei.
Und kommt und kauft alles auf.
Also das war wirklich der Hammer. Und dann bin ich nach Hause, nach diesem erfolgreichen Messeauftritt, bin ich nach Hause nach Stuttgart und damals hatte ich ja noch kein Büro, sondern nur zu Hause ein Zimmer. Und der AB hat geblinkt und drückt da drauf und ich dachte, wer hat mir denn drauf gesprochen? Mich kennt ja noch keiner. Und dann war tatsächlich eine Nachricht von Bräuninger Stuttgart. Die haben gesagt, sie möchten gerne meine Kollektion anschauen, weil sie Trachtenfläche eröffnen wollen. Ja, und dann haben sie mit mir auch noch einen Termin gemacht und Bräuninger war der zweite Kunde. Ja, und jetzt 18 Jahre später habe ich immer noch beide Kunden als meine größten Kunden und wir sind natürlich zusammen gewachsen. Die haben mir sehr, sehr viel Unterstützung gegeben, weil sie immer schon überzeugt waren von meinem Design und von meiner Handschrift. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg so lange schon gehen darf.
Kinga, aber wir müssen eins festhalten. Du hast gemacht. Also du hast entschieden, das zu tun. Sonst wäre es ja nicht zustande gekommen. Und was hat dich da angetrieben? Was ist das, warum du das machen wolltest? Was war das?
Also Peter, ich kriege wirklich Gänsehaut dabei, weil mein Herz, also ich habe so viel Energie in den 18 Jahren in dieses Unternehmen und in diese Marke gesteckt, dass ich alles, alles, alles dafür tue, weil ich schon immer eine unbeirrbare Entschlossenheit hatte. Also vom Tag A war ich überzeugt, dass ich es schaffe. Mhm. Auch wenn ich ganz viele Momente hatte der Verzweiflung, weil das ist normal, glaube ich, egal was man tut. Und trotzdem habe ich daran geglaubt, weil ich so wirklich felsenfest überzeugt war davon und ich habe mich nicht von meinem Weg abbringen lassen.
Kinga, wir sprechen gleich nochmal über die Hürden, die du vielleicht hattest, aber ich würde gerne dich jetzt fragen, wenn wir jetzt einen Dritten fragen, irgendjemanden, der dich kennt, der ein Wegbegleiter ist von dir, ein Freund, was würde er sagen, was sind so deine besonderen Stärken, deine besonderen Eigenschaften, warum du so einen erfolgreichen Weg jetzt gehen konntest, was ist das bei dir?
Ja, wie ich es gerade gesagt habe, also das Machen und vor allem das unbeirrbare Entschlossenheit ist das Zauberwort für mich. Ich bin davon 100%ig angetrieben. Ich lasse mich nicht abbringen von meinem Weg. Ich gehe weiter, egal wie hart es ist. Augen zu und durch. Also in der Regel ist ja so, dass man ganz oft nur einen Schritt nur noch vom Ziel entfernt ist. Und ganz viele hören dann auf, weil die sagen, die können nicht mehr. Ja, weil die Energie geht weg oder irgendwie dann geben sie auf. Und ich bin so, ich denke immer, komm, vielleicht ist nur noch ein Schritt und dann habe ich es, ja. Und ich denke immer an diesen einen Schritt noch, was ich noch gehen muss. Und dann hast du es vielleicht. Also wer sagt denn, dass es noch 1000 Schritte sind? Und ich glaube, das ist so der Punkt, was mich antreibt.
Ich habe jetzt ja parallel einen Anruf gestartet und dieser Anruf geht an einen Ort, wo, ja, da hat der Weg dich immer wieder hingeführt. Das ist Kitzbühel.
Aha, schön.
In Kitzbühel hast du deinen Store, in Kitzbühel war der Trachtenball, wo du hingegangen bist. Wir haben uns übrigens auch in Kitzbühel gesehen.
Ja, das ist doch toll.
Dadurch ist der Podcast entstanden, weil wir nebeneinander saßen bei einem Dinner. Und dieses Dinner war im Schlosshotel Kitzbühel. Und wenn jetzt alles klappt, ist jetzt der stellvertretende Hoteldirektor Kevin Prünster da. Hallo Kevin.
Hallo zusammen. Grüße aus Kitzbühel.
Hallo Kevin, wie schön dich zu
hallo,
hören.
Hallo liebe Kinga.
Kevin, wir haben gerade drüber gesprochen, wie Kinga das Unternehmen gegründet hat. Und ich habe sie gefragt, was so die größte Stärke ist. Und sie hat gesagt, dass es ja im gewissen Sinne eine Hartnäckigkeit, eine Ausdauer, das Machen ist, das Dranbleiben auch ist, oder?
Ja, das unbeirrbare Entschlossenheit.
Und jetzt fragen wir mal den Kevin, der dich jetzt auch schon ein bisschen kennt. Kevin, wie würdest du Kinga beschreiben?
Ja, also ich durfte auch die Kinga so kennenlernen. Sie ist eine Hands-on-Persönlichkeit, die zu ihren Terminen selber vorbeikommt. Und ich weiß noch, sie hat sogar ihren jungen Sohn mit dabei gehabt und sie hat nicht irgendjemand geschickt zu unserem ersten Termin, sondern sie war selber da, hat selber die Mode vorgeführt und es war ein unglaublich toller erster Eindruck. Und da hat man auch sofort gemerkt, was für ein Manager-Talent in ihr steckt und wirklich so viel Fleiß und so viel Fokussiertheit und aber auch die Leidenschaft, selber Sachen oder Persönlichkeiten zu verschönern, indem man sie gut anzieht und die Persönlichkeit zum Strahlen bringt. Also das war schon immer gut. Und wenn ich sie heute treffe oder wenn ich dich heute treffe, es geht immer wieder der Fleiß, der da rauskommt. Man kriegt manchmal fast ein schlechtes Gewissen, wenn man dich schon sieht, morgens ins Fitnessstudio zu rennen und wie toll du deine Termine planst und wirklich, man kann viel von dir lernen und es ist immer schön, dich zu treffen.
Dankeschön, Kevin, so lieb von dir. Danke.
Kevin, nutz mal den Augenblick, denn Kinga, du hast schon angedeutet, du machst natürlich Trachten, aber du machst auch, ich sag's mal mit dem saloppen Wort, Berufsbekleidung, das geht noch schöner, gell? Wie heißt es bei euch?
Uniqform bei Kinga Mathé heißt die Marke. Und Berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung ist halt entstanden in der Corona-Zeit, weil ich dachte, okay, wenn die Tracht jetzt vielleicht wegen den ganzen ausgefallenen Festivitäten dann rückläufig ist oder eben da große Ausfälle gibt, dann habe ich endlich die Möglichkeit, die Menschen auch bei der Arbeit zum Strahlen zu bringen, ja. Weil diese Idee hatte ich ja schon 2, 3, 4 Jahre davor, also vor Corona. Aber ich hatte einfach die Kapazitäten nicht. Also zeittechnisch hatte ich einfach keine Kapazitäten, weil ich so sehr das andere auch aufgebaut habe. Man kann ja nicht immer alles gleichzeitig machen. Und dann eben habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt eine wunderschöne Kollektion, dass die Mitarbeiter, wenn sie morgens aufstehen und sich richten für die Arbeit, dass sie gerne das anziehen, weil das ist, finde ich, schon die halbe Miete, wenn du dir zumindest schon mal im Spiegel gefällst, was du trägst, ja, weil nicht jeder Mensch geht glücklich in die Arbeit, aber wenn man dann auch noch Sachen tragen muss, die man überhaupt gar nicht mag, das ist ja nicht förderlich. Und dann habe ich gedacht, ich mache auf jeden Fall so eine schöne Kollektion, dass es das schönste Kleidungsstück in ihrem Schrank ist. Das war so mein Anspruch.
Okay.
Und ich habe tatsächlich auch dann den Spruch entwickelt, also für diese Marke, Work and Shine, ja, also arbeite und strahle dabei. Und ich bin dann so dankbar, dass diese Kollektion, die ich dann entworfen habe, so gut gelungen ist, ja. Und dann hatte ich ja auch voller Stolz, deswegen auch Kevin hat es ja angedeutet, als ich bei denen im Hotel war. Damals war mein jüngster Sohn wirklich ein paar Wochen alt, also echt ein Säugling, war ich im Schlosshotel in Kitzbühel und durfte dann meine tolle Uniqform-Kollektion präsentieren und habe auch die Kleidungsstücke tatsächlich auch vorgeführt, also angezogen und vorgeführt, damit ich den ganzen tollen Menschen, die da mir zugehört haben, dass ich die überzeugen kann, wie schön das alles ist. Also Kevin hat schon gesagt.
Kevin, das musst du noch was dazu sagen, weil Kevin, das hast du ja alles erlebt und,
ja,
und deine Mitarbeiter scheinen und sind glücklich.
Ja, genau, sie sind glücklich und es war, wie gesagt, ein toller Termin, weil die Kinga kam und ich kannte die Kinga natürlich von der klassischen Dirndlmode und von diesen exklusiven Dirndls. Und dann war sie selber da, das kleine Kind noch mit dabei und hat dann selber mir das vorgeführt, meiner Kollegin, und hat sie da selber das angezogen. Und wir sind da bei uns an der Bar gesessen und Kinga hat sich da total ausgezogen und wieder angezogen, hat uns das vorgeführt. Und das ist auch immer so schön, weil diese Leidenschaft, diese Kleidungsstücke zu präsentieren, sind einfach super. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich mag es, wenn ich Freundinnen oder auch meine Schwägerinnen, wenn ich sage, geh runter in den Shop, die Kinga ist heute selber unten, sie kann dir noch Tipps geben, was zu dir passt, und auch eine Beratung von Kinga selber zu genießen zu dürfen, ist wirklich ein Highlight und gibt natürlich dieser Mode nochmal einen ganz, ganz anderen Wert. Und ist ein Highlight, nicht nur ein Kleidungsstück dann im Kleiderschrank zu haben, sondern wirklich eine tolle Erinnerung.
Danke. Das hat ja was damit zu tun, dass ich ja so sehr liebe, was ich tue, dass ich echt das so vermitteln will. Mir geht's nicht darum, dass jemand was kauft. Wirklich. Also natürlich müssen wir alle Geld verdienen, logischerweise, weil ich mache das jetzt ja nicht nur aus Hobby, sondern ich mache es, weil ich Menschen glücklich machen will. Und das ist jetzt wirklich unabhängig, ob das im Privatleben glücklich machen durch schöne Kleidung, also so wie eben in meinen Stores, ja, die Kleidungsstücke sind alle voller Liebe. Und ich möchte, dass die Menschen, die sich was bei mir kaufen, dass sie es so gerne tragen und dass sie angesprochen werden darauf. Und so, diese Energie habe ich aber auch bei den Uniformen. Also die bringe ich genau so da rein, weil ich bin so überzeugt und ich liebe es so sehr, dass ich dadurch eine ganz andere Motivation habe. Und ich mache es, wie gesagt, nicht primär, um Geld zu verdienen, sondern wirklich, um Menschen glücklich zu machen, weil davon habe ich langfristig was. Und es ist keine Momentaufnahme.
Ich muss jetzt den Kevin fragen, wahrscheinlich denkt er gerade, das ist ja wie bei uns, oder?
Ja, das ist, es gibt so einen schönen Spruch, wenn man das liebt, was man macht, muss man nicht mehr arbeiten gehen. Und wenn man es irgendwann so weit geschafft hat, dann ist das eine tolle Situation.
Kevin, vielen, vielen Dank, dass du spontan hier reingekommen bist, einfach in den Podcast. Wir sehen uns eh bald wieder im Juni oben auf dem Berg und da wird Kinga auch sein. Wir sind ja am Kronplatz dann und da wirst du ja eine Modenschau machen.
Ich freue mich schon.
Und Kevin, denke ich, du bist auch dabei, gell?
Also, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin und danke, dass ich kurz dabei sein durfte.
Ciao. Danke dir.
Dankeschön, tschüss. Kevin. Ciao.
Tschüss. Ciao. So, das war jetzt der Überraschungsgast. Das
ist eine sehr schöne Überraschung. Vielen Dank, Peter. Das hat mich richtig glücklich gemacht, ihn zu hören. Er ist auch immer so eine Bereicherung, wenn ich ihn sehe.
Lass mich noch mal kurz zurückkommen auf deine Gründung, weil du hast eine Sache gesagt, Gründen ist das eine, aber das andere ist natürlich dann dauerhaft über die Jahre erfolgreich zu sein. Und am Anfang hast du ja einfach aus eben mit einer Grundenergie das gemacht, aber du hast gesagt, da waren schon auch ein paar Themen, ja, vielleicht, die schwer waren, die richtige Hürden, die zu nehmen waren.
Natürlich gibt es ganz viele Hürden, vor allem in der Modebranche, egal ob Tracht oder Mode, sich da erstmal überhaupt bemerkbar zu machen, dass man existiert, dass man was Tolles hat, dass du ernst genommen wirst. Also ich kann mich erinnern, am Anfang haben wirklich auch bei den Telefonakquisen, als ich wirklich noch in den Anfangsjahren und Monaten war, hatten wir tatsächlich Akquise gemacht, auch am Telefon. Wir haben ja dann Trachtenkunden ausfindig gemacht, haben die angerufen, wollten uns nett vorstellen und die haben uns wirklich nur abgewimmelt. Also die haben Kinga Martin nicht verstanden und die haben gedacht, ich verkaufe Kindermode. Dann haben sie gesagt, na, Kindermoden führen wir nett, und dann haben sie aufgeknallt. Ja, und das waren so die frustrierenden Momente. Und das war wirklich so, dass du da trotzdem natürlich nicht verzweifeln darfst, ja. Sondern einfach schön ruhig bleiben und weitermachen. Und dann irgendwann gibt es dann doch immer wieder mal Leute, die sagen, oh toll, das hört sich interessant an, möchte mir gerne anschauen. Und aber das waren natürlich nicht nur die Themen. Ich hatte auch gar keine Erfahrung mit Produktion, dann auch keine Erfahrung mit Stoffen, weil ich das natürlich nicht gelernt habe. Dann auch ein Dirndl herzustellen ist eine Kunst. Das alleine schon das Mieder, der richtige Aufbau eines Mieders muss ja sitzen. Und mein Geschmack war ja immer da, aber meine Grundkenntnisse waren nicht da. Also ich habe alles, was ich letztendlich gemacht habe, habe ich dann mir alleine selber beigebracht. Mhm. Und durch das Machen habe ich dann gelernt. Und so ist eben dann alles entstanden. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man dann halt auch mal zu Fehler macht. Ja, das Wort Fehler möchte ich in dem Sinne gar nicht aussprechen, aber letztendlich waren halt viele Momente einfach von wegen meiner Unwissenheit, weil ich eben die Ausbildung ja dafür gar nicht hatte, musste ich dann natürlich schon viele Überraschungen teilweise erleben und die dann aushalten und eben daraus lernen und verbessern und eben dann wieder weitermachen. Und letztendlich auch, wenn ein Unternehmen wächst und wächst und wächst, da kommen natürlich immer mehr Themen dazu. Das bedeutet auch kaufmännische Themen. Ich habe ja auch kein BWL studiert. Also dementsprechend, ich habe wirklich alles, was ich heute kann und was eben das Unternehmen ausmacht, ist alles selber beigebracht.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter hast du heute?
30 Mitarbeiter.
Mhm. Also genau, so Führungsthemen dann eine Frage, also genau. Personalführung ist so plötzlich da und ja,
genau.
Das, was ein Unternehmen dann eben ausmacht. Wenn du jetzt zurückblickst, also angenommen, du würdest jetzt deinem, ich sag mal, 14-jährigen Ich begegnen, also dir selber nochmal, was würdest du der Person anraten mit deiner Erfahrung von heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich zurückblicke, ich bin so dankbar für mich, so wie ich bin, dass ich gar keine Verbesserungswünsche habe.
Aber du hättest doch gern ein paar Fehler vermieden, hast du gerade gesagt.
Nee,
oder waren die Fehler gut so auf dem Weg?
Die waren gut.
Und haben dich besser gemacht einfach.
Die Fehler, ich bin dankbar dafür. Deswegen wollte ich ja sagen, das Wort Fehler finde ich sehr negativ.
Ja.
Aber ich empfinde es gar nicht so. Das war für mich einfach meine Lehre, um eben besser zu werden. Und das ist so meine Einstellung. Ich finde nicht, dass solche Dinge was Negatives sind. Ganz im Gegenteil. Weil daraus kannst du lernen, wenn du offen bist und hinschaust, dann kannst du es eben verändern und sagen, danke, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt das zu verändern. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückblicke und ich wäre jetzt nochmal 14, würde ich sagen, weißt du, du machst alles ganz toll und du machst genauso weiter wie bisher.
Okay, ich verstehe. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh ja, das inspiriert mich, ich glaube, ich habe auch eine super Idee, vielleicht mache ich das jetzt, würdest du im positiven Sinne sagen, ja, tu es, mach es einfach, egal, ob da Fehler kommen oder nicht?
Unbedingt. Also sobald die Seele sich meldet, das ist meine Meinung, sobald sich die Seele meldet und man möchte etwas tun, aber meistens ist ja so, dass der Kopf anfängt mit einem zu sprechen. Das ist nicht deine Seele, dein Herz, sondern in der Regel ist dein Verstand, fängt an reinzuquatschen. Oh, aber Risiken und hier und man weiß ja nicht, wie man es machen soll und in der heutigen Zeit. Ja, nicht darauf hören, einfach ignorieren und nur nach dem Herzen und nach der Seele gehen, weil das sagt immer die Wahrheit. Und ich finde, es ist sehr wichtig im Leben, dass man das tut, was man fühlt und nicht vom Kopf geleitet wird. Also ich mache bis zum heutigen Tag alles aus der Emotion und aus der Intuition heraus. Auch wenn manche Dinge vielleicht erstmal so verrückt wirken und Leute sagen würden, oh mein Gott, du spinnst ja schon wieder, dass du jetzt nochmal einen Laden eröffnest. Ich bin der Meinung, ich fühle immer was Richtiges für mich und genau so agiere ich. Und wenn Fehler passieren, muss man es als Geschenk sehen, weil aus denen lernt man und dann kommt man viel weiter im Leben wieder, weil man schlauer geworden ist.
Mhm. Kevin hat gerade gesagt, dass du sehr fleißig bist und diszipliniert bist. Ist das eine Notwendigkeit oder machst du das auch gerne? Also beispielsweise gehen wir regelmäßig früh ins Fitnessstudio zu gehen. Gehst du da ganz früh morgens hin?
Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, wenn ich im Hotel bin, weil ich unter der Woche jetzt mit meinem jungen Sohn, der noch in den Kindergarten muss, es nicht schaffe. Also ich schaffe es tatsächlich im Alltag nur einmal in der Woche, also freitags, dann eben mit Sport den Tag zu starten. Mhm. Aber sobald ich im Hotel bin, gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio. Jeden Tag. Also wenn ich 2 Wochen Urlaub mache, dann bin ich 2 Wochen morgens immer im Fitnessstudio. Ich bin grundsätzlich ein sehr disziplinierter Mensch, weil ich sonst, glaube ich, das ganze Pensum, was ich am Tag habe, nicht schaffen würde. Das ist natürlich die Mischung aus Geschäftsfrau, Mutter von einem 4,5-jährigen Kind, dann lebt mein 19-jähriger Sohn Nikolas auch noch bei uns. Ich habe noch meine 76-jährige Mama, um die ich mich auch noch kümmere, dann die 30 Mitarbeiter und dabei eben mache ich noch das ganze Verkauf, Vertrieb, Design und alles eben im Unternehmen. Und dann bin ich natürlich auch noch eine Hausfrau, weil ich auch sehr gerne koche. Also ich habe so viele Funktionen.
Ja, und dann kommen manchmal noch solche Phasen wie Oktoberfest, wo man dann, wo du dann, glaube ich, 17 Tage sind das, oder?
Genau.
Da bist du dann auf dem Oktoberfest und genau. Ich glaube, in Kitzbühel gibt es auch die eine oder andere Veranstaltung, wo du dann wieder bist. Und
genau. Das
muss ja alles dann funktionieren. Und 17 Tage dann auf dem Oktoberfest, du bist jeden Tag dann dort, oder?
Ja, ich bin jeden Tag dort, teilweise auch zweimal. Mhm. Ich habe auch meine eigenen Veranstaltungen. Wir starten sehr, sehr viele Menschen aus, Herren und Damen, aus der, also wirklich also bekannte Schauspieler, Models etc. aus, Moderatorinnen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, auch wirklich so weit gekommen zu sein. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, also wie Oktoberfest, bin ich so angetrieben, da werde ich einfach nie müde, weil das ist meine Zeit. Und du musst dir vorstellen, Peter, ich arbeite fast ein Jahr darauf hin. Das heißt, wir arbeiten und im Juli merke ich schon, boah, das ist jetzt schon so dieses Wiesengeschäft startet und dann kriege ich nochmal wie so eine Extraportion Energieschub und dann weiß ich ja, was für ein Pensum auf mich zukommt, aber ich bin dann einfach nicht, ich werde einfach nicht müde. Also ich bin so angetrieben von dieser wunderbaren, tollen Energie und so dankbar, auch die ganzen Kunden bei mir im Laden. Ich liebe sie alle, echt.
Das ist schön. Hast du eigentlich eine Karte, wo die ganzen anderen Oktoberfeste auf der Welt draufstehen? Es gibt eins in Brasilien, es gibt eins in Namibia, überall gibt es Oktoberfeste. Hast du die alle dir schon vorgenommen?
Nein, die habe ich mir nicht vorgenommen, weil ich sage, ich mache jetzt hier meine Hausaufgaben und ich gehe ja immer nur nach Stuttgart, noch auf den Cannstatter Wasen. Da ist es natürlich mein Ursprung, meine Heimat und da hat ja auch alles irgendwo auch begonnen und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass mich damals schon in Stuttgart eben auch bestimmte Festzelte mich damals schon sehr unterstützt haben, obwohl ich ganz, ganz neu auf dem Markt war und die mir auch den Auftrag erteilt haben, das ganze Zelt auszustatten und deswegen, ich fühle mich da sehr, ja, wie soll ich sagen, verbunden. Ja, mit denen, weil die haben mich schon damals toll gefunden und auch mir die Chance gegeben, überhaupt ja, wirken zu können und auch eben Aufträge mir erteilt. Und das finde ich ganz toll und deswegen bin ich immer in Stuttgart. Und du weißt ja, wie das ist, in Wiesen, also Wiesen endet und dann geht aber Stuttgart immer noch eine Woche länger. Das bedeutet, ich bin dann natürlich nicht nur die 17 Tage am Start, sondern ich bin halt immer 21 Tage oder 24, je nachdem, wie oft ich dann noch nach Stuttgart komme. Aber ich hänge echt noch ein paar Tage dran.
Gut, das ist natürlich dann auch ein bisschen eine andere Kulinarik dort, ne? Also nicht ganz identisch zum Bayerischen. Du bist ja aufgewachsen im Schwäbischen. Das ist dann wahrscheinlich auch etwas, was du besonders gern magst, oder? Wenn ich dich frage, was ist denn da am liebsten? Die Maultaschen oder die Linsen mit Spätzle? Oder was ist denn dein Leibgericht?
Also tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, immer wenn ich in Stuttgart bin, dann muss ich ganz tolle, dünne, luftige, fluffige Maultaschen essen mit einem schmatzigen Kartoffelsalat.
Kann ich nachvollziehen.
Aber Linsen mit Spätzle liebe ich auch und Seitenwürstchen. Und was ich auch total mag, ist auch so wie Kässpätzle. Also sowas mag ich. Also alles, was so schön deftig ist, da stehe ich mit drauf.
Kinga, erstmal vielen, vielen Dank bis hierher. Vielleicht noch ein kleiner Ausflug zum Sport. Gibt es einen Sportverein, den du gerne mal ausstatten würdest?
Ja, ich grundsätzlich muss ich sagen, ich möchte alles ausstatten, weil bei mir ist ja so, ich bin ja davon überzeugt, dass meine Kleidung mit Herz und Seele gemacht ist. Und aus diesem Grund möchte ich das so vielen Menschen wie möglich ja ermöglichen. Deswegen sage ich, ich würde gerne zum Beispiel auch Airlines ausstatten. Oder Kreuzfahrtschiffe oder auch Sportvereine. Also letztendlich alle Bereiche, weil das einfach mega, mega Freude macht. Es ist so toll, auch individuell Sachen machen zu können für solche Vereine. Ich finde das großartig. Ich habe zum Beispiel auch eine Anfrage gerade für Erdinger, für den Fanclub. Die haben über 55.000 Mitglieder. Und die haben mich jetzt auch angefragt, ob wir einen Termin machen wollen. Und ich stelle mir das so cool vor, wenn ich dann irgendwie sowas für die ganzen Fans machen kann, für den Fanclub. Ja, das ist doch super.
Also da gibt es noch viel Potenzial, wie ich raushöre.
Ja.
Wir kommen jetzt zum Schluss noch mal zu so einem kleinen, ja auch nochmal persönlichen Part mit ein paar Fragen, die wir immer allen stellen.
Ja.
Und die erste Frage, aber ich ahne schon, wie die Antwort sein wird, ist, Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Das kann jemand beruflich sein, es kann ein Sportler sein, es kann ein Künstler sein, es kann eine historische Figur sein, wo du sagst, du würdest gerne mal in seine Rolle oder in ihre Rolle schlüpfen, um das mal zu spüren und zu fühlen, was derjenige oder diejenige erlebt hat oder erlebt.
Ja, das ist jetzt so eine Sache. Also klar, wenn ich jetzt mal nur so Rollenspiel machen dürfte, ja, wäre ich gerne mal für ein paar Tage Königin. Mein Name, du weißt ja, die Königliche, die für ihre Sippe kämpft. Ja, mein Name ist Programm.
Okay.
Und ich bin auch noch Löwe vom Sternzeichen, muss ich dazu sagen. Und ich habe noch nie Gedanken darüber gemacht, mit wem ich gerne tauschen würde, weil ich, so wie ich bin, wirklich sehr dankbar und zufrieden bin über mein Wesen, über das, was ich habe, über meine Familie, meine Freunde und alles, was eben mich ausmacht. Und ich finde es halt eher schön, sich eher damit auseinanderzusetzen, wer man ist, bevor man immer danach oder nach irgendwelchen Sachen träumt oder denen hinterherrennt, die unrealistisch sind, ja. Aber mal prinzipiell wäre ich schon gerne mal ein paar Tage Königin, ja.
Okay, hast du ein bestimmtes Land vor Augen oder egal welches?
Ja, egal welches. Aber ich würde es gerne mal in dieser Rolle einfach gern spielen.
Okay. Jetzt kommen noch vier Begriffe mit der Bitte, ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Mhm. Der erste Begriff ist, was ist Heimat für dich?
Heimat ist da, wo mein Herz zu Hause ist.
Hast du ein Vorbild?
Ich habe kein Vorbild.
Auch vom Designen her nicht? Gibt es da vielleicht jemanden, wo
doch,
du sagst?
Also doch, vom Designen, ja. Chanel. Coco Chanel.
Was ist Glück für dich?
Glück für mich ist, die Erfüllung zu fühlen oder erfüllt zu sein. Was das auch immer bedeuten mag. Das kann ja alles sein, in jede Form. Aber diese Erfüllung in sich ist für mich Glück.
Und zum Schluss, hast du ein Motto, ein Lebensmotto, ein Motto für dich oder ein Motto für deinen Beruf?
Ja, einfach tun und zwar mit Herz und Seele, weil dann wird es auf jeden Fall was.
Prima. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin und du hast vorhin schon gesagt, wo es alles hingehen kann, was du noch so alles, welche Felder du noch erschließen möchtest. Toi, toi, toi dafür. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Peter. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir dieses tolle Podcast-Aufnahme zu machen. Danke.
Ebenso, danke dir.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.